Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 12. Juni 2022, gleich dem 22. Chordad 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt: Widerstand ist der einzige Weg, um dem US-Druck erfolgreich entgegenzuwirken. Außenminister Amir Abdullahian: Der Weg zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Venezuela wird geebnet. Und Irans Außenminister spricht mit UNO-Generalsekretär über Entwicklungen bei Wiener Atomgesprächen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt: Widerstand ist der einzige Weg, um dem US-Druck erfolgreich entgegenzuwirken. Laut Ayatollah Khamenei, dem Oberhaupt der Islamischen Revolution, hat die erfolgreiche Erfahrung des Iran und Venezuelas gezeigt, dass der einzige Weg, gegen amerikanischen Druck zu gewinnen, der Widerstand ist. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution des Iran, Ayatollah Khamenei, wies am Samstagabend beim Treffen des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und seiner Delegation auf den Widerstand des Iran und Venezuelas gegen den starken Druck und den kombinierten Krieg der USA hin und betonte: Die erfolgreiche Erfahrung beider Länder hat gezeigt, dass der einzige Weg, gegen amerikanischen Druck zu gewinnen, der Widerstand sei. Ayatollah Khamenei verwies dann auf die Fortschritte und wissenschaftlichen und technologischen Initiativen der Islamischen Republik Iran in den letzten Jahren und sagte: Diese großen Schritte wurden in einer Situation unternommen, in der der iranischen Nation die schwersten und beispiellosesten Sanktionen und Druck auferlegt wurden, und die Amerikaner selbst nannten es maximaler Druck. Der Widerstand des iranischen Volkes habe zum Scheitern der Politik des maximalen Drucks geführt, so wie kürzlich in einer der führenden Politiker der Vereinigten Staaten den Begriff schändliche Niederlage verwendet habe, betonte er. Ayatollah Khamenei begrüßte dabei die Unterzeichnung eines 20-jährigen Kooperationsdokuments zwischen Iran und Venezuela und sagte: Langfristige Zusammenarbeit erfordert, dass Vereinbarungen abgeschlossen und umgesetzt werden. In Bezug auf die aufrichtige Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Venezuela bemerkte er: Die beiden Länder haben zu keinem Land so enge Beziehungen und die Islamische Republik Iran hat gezeigt, dass sie in Zeiten der Gefahr Risiken eingeht und Freunden unter die Arme greift. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution des Iran lobte ferner die antizionistische Haltung des Präsidenten von Venezuela und sagte: Ihre jüngste Position gegen das zionistische Regime war sehr korrekt und mutig. Bei diesem Treffen, dem auch der Präsident der Islamischen Republik Iran, Ebrahim Raisi, beiwohnte, dankte der venezolanische Präsident dem Iran für die Unterstützung der venezolanischen Nation im harten Kampf gegen die Vereinigten Staaten und sagte: Sie kamen uns zu Hilfe, als Venezuelas Situation sehr schwierig war und kein Land half, und sie halfen uns, aus dieser Situation herauszukommen. Zur Erläuterung der schwierigen wirtschaftlichen Lage seines Landes in den letzten Jahren fügte der venezolanische Präsident hinzu: Die Amerikaner begannen einen allmählichen und mehrdimensionalen Krieg gegen unser Land, aber wir konnten uns erheben und die durch die Sanktionen gebotenen Möglichkeiten nutzen, um eine umfassende Konfrontation mit der amerikanischen Aggression zu beginnen. Maduro betonte auch, dass sein Land die Palästina-Frage als eine heilige menschliche Angelegenheit betrachte und fügte hinzu: Aufgrund dieses Glaubens plant das zionistische Regime durch den Mossad ständig Intrige gegen Venezuela. Nicolas Maduro ist am Freitag im Iran eingetroffen. Außenminister Amir Abdullahian: Der Weg zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Venezuela wird geebnet. Mit der Unterzeichnung des Fahrplans für eine umfassende Zusammenarbeit zwischen Teheran und Caracas werde laut dem iranischen Außenminister der Weg zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern stärker als bisher geebnet. Irans Präsident Ebrahim Raisi und sein venezolanischer Amtskollege Nicolas Maduro haben ein 20-jähriges Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, das darauf abzielt, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zwischen Teheran und Caracas zu stärken. Das Partnerschaftsabkommen umfasst Kooperationen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Landwirtschaft, Öl und Gas, Petrochemie, Tourismus sowie Kultur. Am Samstag traf der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian mit dem venezolanischen Außenminister Carlos Faria zusammen, um Fragen von gemeinsamem Interesse zu erörtern. Der iranische Außenminister äußerte die Hoffnung, dass in Zukunft mit der Zunahme von Kontakten und zukünftigen Reisen die Grundlage für die Weiterverfolgung und Umsetzung des 20-jährigen Partnerschaftsabkommens geschaffen und energisch verfolgt wird. Der venezolanische Außenminister sagte bei diesem Treffen, es besteht eine gute Gelegenheit, in eine neue Runde der Zusammenarbeit einzutreten, und wir beobachten genau die Fortschritte des Iran in den Bereichen wissensbasierte Wirtschaft, Industrie und andere Bereiche, insbesondere mit Blick auf die Sanktionen. Wir stimmen dem Standpunkt der iranischen Verantwortungsträger vollkommen zu, dass Sanktionen eine Chance sein könnten, sagte Carlos Faria. Irans Außenminister spricht mit UNO-Generalsekretär über Entwicklungen bei Wiener Atomgesprächen. Außenminister der Islamischen Republik Iran hat bei einem Telefongespräch mit dem UNO-Generalsekretär den jüngsten Schritt der USA sowie die EU-3, Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Atomstreit mit Teheran als hastig und politisch bezeichnet. Ein von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Troika, Deutschland, Großbritannien und Frankreich, vorgeschlagener Resolutionsentwurf gegen den Iran wurde am vergangenen Mittwoch auf der vierteljährlichen Sitzung des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergieagentur IAEA angenommen, trotz des starken Widerstands von China und Russland. Laut einem Bericht der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA vom Sonntagmorgen haben der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian und UN-Generalsekretär Antonio Guterres auch einige regionale und internationale Entwicklungen telefonisch besprochen. Dabei drückte der iranische Chefdiplomat seine Unterstützung für die Fortsetzung des Waffenstillstands im Jemen aus und betonte die Notwendigkeit einer vollständigen Aufhebung der humanitären Belagerung des verarmten arabischen Landes und erklärte, dies sei eine gute Gelegenheit, um weitere Gespräche zwischen jemenitischen Gruppen zu starten. Des Weiteren verwies Amir Abdullahian auf sein gestriges Telefongespräch mit seinem syrischen Amtskollegen und nannte die Fortsetzung der israelischen Aggression auf syrisches Territorium und den Militärangriff auf den Zivilflughafen in Damaskus eine grobe Verletzung der Prinzipien der UN-Charta. Er sagte dazu weiter: Die Situation in der Region hat bewiesen, dass die Brandstiftung des zionistischen Regimes gegen die Sicherheit und Stabilität der Region zu sich selbst zurückkehren wird. Bei diesem Telefongespräch hob Guterres die Bedeutung der Fortsetzung der Wiener Gespräche hervor und bezeichnete die Diplomatie als den besten Weg, um Streitigkeiten zwischen der Islamischen Republik Iran und einigen anderen Vertragspartnern des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans beizulegen. Laut dem UN-Generalsekretär habe jüngste Iran-Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde lediglich einen empfehlenden Charakter und betonte die Fortsetzung der Verhandlungen. Er lobte auch die Bemühungen und konstruktiven Positionen der Islamischen Republik Iran in Bezug auf die Krise im Jemen. Ulyanov: Es besteht Möglichkeit zur Wiederaufnahme der Wiener Atomgespräche. Russlands Gesandter bei den in Wien ansässigen internationalen Organisationen hat die Unterbrechung der Wiener Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen eine Fehlentscheidung des Westens genannt. Michail Ulyanov übte am vergangenen Freitag an der falschen Entscheidung des Westens, die Wiener Gespräche zur Aufhebung der Sanktionen von vor 3 Monaten auszusetzen, sowie an der Herausgabe einer Anti-Iran-Resolution des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergieagentur IAEA und gab bekannt, trotz des Beschlusses könnten die Wiener Gespräche zur Aufhebung der Sanktionen noch erfolgreich abgeschlossen werden. Am 10. März sei der Text der Vereinbarung in den Wiener Gesprächen über die Aufhebung der Sanktionen fertiggestellt worden und in der Diskussion über die Aufhebung der Sanktionen seien in mehr als 99% Streitpunkten Einigung erzielt worden und es habe noch kleine Probleme gegeben, die binnen 1 oder 2 Tagen hätten gelöst werden können, fügte Ulyanov hinzu. Die Wiener Gespräche zur Aufhebung der Sanktionen sind durch Initiativen des iranischen Verhandlungsteams vorangekommen, aber die Versäumnisse westlicher Parteien, insbesondere der Biden-Administration, die rechtswidrigen Handlungen der ehemaligen US-Regierung zu kompensieren, sowie die Fortsetzung der Politik des maximalen Drucks, haben ernsthaften Zweifel an der Ernsthaftigkeit Washingtons zur Rückkehr zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA aufkommen lassen, was letztlich zur Verlängerung des Gesprächsprozesses geführt hat. Die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben am Mittwoch dem Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA einen Resolutionsentwurf vorgelegt, der mit 30 Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen, Russland und China, und 3 Enthaltungen, Pakistan, Indien und Libyen, angenommen wurde. Darin wird Teheran aufgefordert, mit den IAEA-Inspektoren zusammenzuarbeiten. Daraufhin kündigte Iran auch den Betrieb weiterer Zentrifugen zur Anreicherung von Uran an. Zudem gab Iran die Abschaltung mehrerer IAEA-Überwachungskameras bekannt. Die Kameras seien eine Geste des guten Willens gewesen, von der IAEA aber als Verpflichtung verstanden worden, hatte die iranische Atombehörde dazu erklärt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz und Mashhad jeweils 22, Isfahan 26, Shiraz 27 und Pardubice 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die internationale Wiener Atombehörde IAEA hat sich mit ihrer jüngsten Gouverneurserklärung gegen den Iran auf zweifelhafter Grundlage in eine schwierige politische Lage gebracht. Mit dieser Fehlleistung hat sie ihren Arbeitsauftrag klar verletzt. Die Behördenleitung muss sich fragen lassen, wie die Erklärung zusammenpasst mit einer Reise nach Israel, in der die IAEA nicht einmal aufgefordert hat, dass Israel endlich sein weltweit bedrohliches Atomwaffenpotenzial unter angemessene Aufsicht stellt. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, sieht deshalb die Behörde und ihren Chef in der derzeitigen Verfassung nicht in der Lage, ihre Aufgaben angemessen zu erfüllen und warnt vor wachsender Weltkriegsgefahr wegen steigender westlicher Aggression. Hören Sie den 4. und letzten Teil dieses Interviews.
Ja, zugleich aber droht der israelische Ministerpräsident Iran immer wieder und drängt darauf, dass Iran sich unbedingt den Forderungen der Wiener Atombehörde beugen müsste. Ansonsten würde schwer dafür zahlen müssten. Wie ernst ist diese Drohung oder was ist damit gemeint?
Das sind unter anderem versteckte Kriegsdrohungen. Wir wissen aus der Berichterstattung, wie krass und hart die israelische Seite in Washington abgefrühstückt wurde, in dem dringenden Wunsch, doch mal ein bisschen Krieg zu machen gegen Iran. Das sind tolle Geschichten, kann man in der New York Times wunderbar nachlesen. Ich bin dankbar für diese hervorragende Berichterstattung, wo der amerikanische Generalstabschef Mattis den Regierungschef Netanyahu angebrüllt hat: Nein, verstehen Sie Englisch? Nein heißt Nein, gebrüllt, nicht gesprochen. Und wir können davon ausgehen, dass Naftali Bennett genauso auftritt und auch Krieg will und dass die Amerikaner ihn zurückhalten und dass Israel die Frechheit hat, Drohungen auszusprechen, die in Richtung Krieg gehen. Das zeigt, dass dieser ganze verbrecherische Politikkurs in Tel Aviv eine parteiübergreifende hässliche Gewohnheit ist. Und der Iran ist gut beraten, sich hier militärisch zu wappnen, zu stärken, die Wachsamkeit hochzufahren und klarzumachen, dass man einen souveränen Staat und eine Bevölkerung nicht mit solchen ekligen Unterdrückungsdrohungen sozusagen beeinflussen kann. Denn darum geht es doch. Es geht ja nicht darum, dass der Iran hier ein Verbrechen nach dem anderen begeht und jemand sagt, hör mal, du musst aufhören, dies oder das zu tun. Israel begeht diese Verbrechen. Gegen Israel müsste man solche Drohungen ausstoßen, auch nicht gegen den Iran. Und das sind die Dinge, die wir haben, diese Ungerechtigkeit. Das wird Israel nichts nützen. Es wird in der Sache auch nicht wirklich weiterführen. Wenn Joe Biden versuchen wollte, eine bewaffnete Auseinandersetzung gegen den Iran zu starten oder Israel, wie Israel oft angeboten hat, vorneweg kämpfen zu lassen und hinterher den armen israelischen Freunden zu Hilfe zu kommen, all diese Methoden sind längst 100-mal durchdiskutiert in der amerikanischen Politik weltweit. Und Washington wird da sehr, sehr schwer Unterstützung bekommen. Wir stehen dann wirklich auch einem schweren Zerwürfnis in der NATO, in den Verhältnissen zwischen den europäischen Staaten, EU und Washington und solchen Dingen, wenn Washington sich auf solche absolut idiotischen Abenteuer einlassen sollte.
Herr Hossel, wir haben, wie Sie besser wissen, mehr als genug kriegische Auseinandersetzungen auf der Welt. Kann sich überhaupt die Welt eine weitere bewaffnete Auseinandersetzung leisten? Und angesichts, wie gesagt, der Tatsache, dass auch der Nahost nicht so ruhig ist.
Sehen Sie, Herr Schorogny, das ist doch eine ganz klare Sache. Wir stehen weltweit vor einem dritten Weltkrieg und im Grunde genommen suchen die Kriegstreiber nur den Funken, der das Fass zum Explodieren bringt. Wir haben so viele ungelöste Probleme und wir haben eine so schlechte, miese Kompetenz auf der westlichen Seite, diese Probleme fair zu lösen. Die ganze Welt beklagt sich darüber. Eine Minderheit von Völkern, nämlich Europa, USA und noch ein paar, vielleicht 600-700 Millionen Menschen, zackerieren 3, 4, 5 Milliarden Menschen. Das wird man sich irgendwann in der Masse der Welt auch nicht mehr gefallen lassen wollen. Schließlich brennen die Leute darauf, Washington eine überfällige Lektion zu erteilen, zum Beispiel. Und das sind alles Dinge, die können wir doch an uns so nicht vorübergehen lassen. Die Welt braucht dringend Kämpfer für den Frieden. Was sie gar nicht braucht, sind Zündelabenteuer.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Schorogny.
Ja, danke schön.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie nun ein zu unserer heutigen Hörerpostsendung. Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Wir und unsere Hörer. Wir würden uns freuen, auch heute wieder einige Hörerfreunde begrüßen zu dürfen. Am schönsten wäre es natürlich, dass wir auch über die Anwesenheit der Hörerfreunde irgendwie Bescheid bekommen, seien es auch nur ein paar Zeilen über eine Mail oder über unsere WhatsApp. Herzlichen Dank. Heute bedanken wir uns bei Volker Wilschrey, Siegberg Gerhard und Michael Lindner für ihre Beiträge zur Hörerpostsendung. Sie haben, wie auch einige andere Stammhörer, ihr Versprechen wahrgemacht, auch nach der Abschaltung der Kurzwelle unsere Programme zu hören und uns zu schreiben. Dafür ein weiteres Mal besten Dank. Nehmen wir zunächst die Mail von Michael Lindner in Gera. Vor einigen Tagen studierte ich erneut die DHL-Corona-Liste bezüglich Versand von Briefen in die ganze Welt. Diese Liste wird ständig aktualisiert und zeigt an, wohin der Briefversand möglich ist bzw. nicht. Wirklich interessant hineinzuschauen, damit man keine bösen Überraschungen erlebt. Erst kürzlich erhielt ich mehrere Briefe nach vielen Monaten zurück, die ich an die Stämme Koreas nach Pyongyang schickte. Toll, dass die Post überhaupt zurückkommt und nicht im Reiswolf landet, aber das teure Porto ist natürlich futsch. Hier mal die Länder, in die man von Deutschland aus keine Briefe schicken kann. Asien, Afghanistan, Jemen, Syrien, DVR, Korea und Tadschikistan. Australien und Ozeanien, insgesamt 11 Staaten. Afrika, Libyen, Amerika und Karibik, Dominikanische Republik, Honduras und Nicaragua. Mich würde mal interessieren, ob die iranische Post ebenfalls eine solche Liste unterhält. Vielen Dank, lieber Herr Lindner, für Ihre Informationen und die Frage. Bei unseren Internetrecherchen konnten wir keine besonderen Informationen bekommen. Bei einer telefonischen Anfrage hieß es, dass auf dem jeweiligen Postamt das jeweilige Zielland eingegeben wird und man somit erfährt, ob die Versendung möglich ist. Von daher kann man davon ausgehen, dass es auch bei der iranischen Post eine solche Liste gibt, leider war sie für uns aber über Internet nicht einsehbar. Es bestehen inzwischen aber wohl kaum noch Beschränkungen beim Postversand aufgrund von Corona. Auch bei dem anderen Thema, das Herr Lindner angeschnitten hat, geht es um die Post-Corona-Zeit. Er schrieb: Dieses Jahr fanden oder finden in Gera wieder zahlreiche Feste statt. Endlich ist das alles wieder möglich. Corona hat ja unzählige kulturelle Events ausfallen lassen. Hier mal zur Information die einzelnen Veranstaltungen, die dieses Jahr möglich waren bzw. möglich sind. Hofwiesen-Parkfest, 29. April bis 1. Mai 2022. Frühlingsvolksfest, 29. April bis 15. Mai 2022. Tierpark- und Dahlienfest, 10. bis 11. September 2022. Höhlerfest, 30. September bis 3. Oktober 2022. Herbstvolksfest, 15. Oktober bis 30. Oktober 2022. Da bleibt nur noch die Hoffnung auf schönes Wetter. Musik. Auch für die Muslime in einer Welt zeigt die Beruhigung bei der Corona-Lage positive Auswirkungen. So heißt es denn in den Medien. Nach starken Corona-Beschränkungen in den beiden vergangenen Jahren lässt Saudi-Arabien in diesem Sommer bei der muslimischen Wallfahrt nach Mekka, dem Hadsch, wieder 1 Million Gläubige zu. Hier der Nachweis, dass wir neulich eine diesbezügliche Nachricht hatten, in der es hieß, dass in diesem Jahr nahezu 40.000 Iraner zu Hadsch nach Mekka reisen dürfen. Während in den vergangenen beiden Jahren nur Pilger aus Saudi-Arabien zum Hadsch nach Mekka durften, können nun wieder Muslime aus dem Ausland anreisen, gab das saudische Hadsch-Ministerium am Samstag bekannt. Zugelassen sind jedoch nur Gläubige unter 65 Jahren, die gegen Corona geimpft sind. Der Monat der Pilgerreise Hadsch nach Mekka, Sul-Hijjah, beginnt dieses Jahr zeitgleich mit dem Monat Juli des christlichen Kalenders. Vor der Corona-Pandemie nahmen rund 2 Millionen Pilger am jährlichen großen Hadsch teil. Im vergangenen Jahr wurden aus Furcht vor einer Ausbreitung des Coronavirus nur rund 60.000 Gläubige zugelassen, und zwar nur aus Saudi-Arabien selbst. Dass wir in der Post-Corona-Zeit leben, kommt auch in der Mail von Volker Wildschrey zum Vorschein. Denn er kann mit seiner Frau wieder reisen. Das freut uns. Er schrieb vor ein paar Tagen: Liebe Freunde von IRIB, habe gerade gemerkt, dass schon seit mehr als einer Woche weitere 5 Empfangsberichte für IRIB fertig sind, die ich noch nicht geschickt hatte. Hätte ich fast vergessen, möchte ich aber heute nachholen. Vielen Dank für die weiterhin sehr interessanten Programme. Und natürlich versäume ich keine der Briefkastensendungen, wie Sie sehen können. Ganz besonders gefreut habe ich mich, dass Sie in der letzten Briefkastensendung vom 5. Juni aus meinem Reisebericht Fehmarn-Kopenhagen-Kiel vorgelesen haben. Ja, das war zwar keine exotische Reise, aber trotzdem auch interessant und in Anbetracht der Tatsache, dass Marise und ich mehr als 2 Jahre wegen Corona keine längere Reise unternehmen konnten, eine willkommene Abwechslung. Mittlerweile waren wir wieder weg, allerdings nur für einen Tag. Eine Fahrt mit dem Zug in das Städtchen Cochem an der Mosel. Auch darüber habe ich einen Reisebericht mit vielen Fotos fertiggestellt und beigefügt, sodass Sie ein bisschen mitreisen können. Hier nun meine Empfangsberichte 2231 bis 2235. Vielen Dank, lieber Herr Wildschrey, für neue Empfangsberichte sowie dafür, dass Sie uns immer an Ihren Reisen teilhaben lassen. Bevor wir etwas aus dem neuesten Reisebericht der Wildschreis vorlesen, spielen wir unser heutiges Pausenlied auch zu Ehren unseres wohl ältesten Hörers Ulmar Quick in Schweden, der am 13. Juni seinen 88. Geburtstag feiert. Wir hatten ihm versehentlich schon einen Monat zu früh gratuliert, worauf er uns dann aufmerksam machte. Heute nun nochmals unsere aufrichtigen Wünsche und alles, alles Gute für Sie, lieber Herr Quick, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Mohsen Ebrahimzadeh singt das Lied Ghayra Adi, das bedeutet so viel wie nicht normal, ungewöhnlich. Diesen Titel könnten wir auch auf Herrn Quick beziehen, denn es ist wirklich nicht gewöhnlich, wenn jemand in seinem Alter noch so aktiv und geistig rege ist.
Oh, از آتاکیه بازم میگم دوست دارم دیگه این رفتارا چیه من دیوونه رو از این دیوونه تر نکن یه وقتایی میگم میخوام برم باور نکن نمیبینی مگه حالم بده خب حالم رو بتر نکن
Wir lesen nun aus dem Bericht von Volker Wilschreif vor von der Reise nach Cochem an der Mosel am 12. Mai 2022. Da wir auch in diesem Jahr keine längeren Reisen unternehmen können, haben wir uns vorgenommen, auch mal die Gelegenheit wahrzunehmen, eine Fahrt in die nähere Umgebung von Dillingen zu unternehmen. Bei der Bahn gibt es derzeit das sogenannte Saarland-Ticket, das eintägige Bahnreisen im Bereich von Rheinland-Pfalz und Saarland zu einem passablen Preis anbietet. Unsere Auswahl fiel auf Cochem, einem malerischen Kreisstädtchen an der Mosel in Rheinland-Pfalz. Dort war ich früher schon des Öfteren und wusste daher, dass es in den kleinen Gässchen wunderbare Möglichkeiten zum Bummeln gibt und das Moselufer mit seinen Weinbergen ebenfalls ein lohnendes Reiseziel ist. Von unserem Haus aus sind es nur wenige Minuten zum Dillinger Bahnhof und so konnten wir dieses Mal das Auto getrost zu Hause lassen. Um 9.29 Uhr stiegen wir in den Regionalexpress RE 4113 ein. Nach Halten in Merzig, Mettlach, Saarburg, Konz, Trier, Wittlich und Buley kamen wir um 11.17 Uhr am Bahnhof in Cochem an. Nun ein paar Informationen über Cochem. Cochem ist die Kreisstadt und der größte Ort des rheinland-pfälzischen Landkreises Cochem-Zell. Mit knapp über 5000 Einwohnern ist Cochem vor Seelow die kleinste Kreisstadt Deutschlands. Die Geschichte der Stadt geht bis in die Zeit der Kelten und Römer zurück. Die erste urkundliche Erwähnung wird auf das Jahr 886 datiert. 1332 erhielt Cochem dann seine Stadtrechte. Im Jahr 1927 wurde eine Brücke errichtet, die die beiden damaligen Fischerorte Kont und Seel erstmals verbunden hat. Heute besteht Cochem aus insgesamt 4 Stadtteilen: Seel, Brauheck, Stadtzentrum, Kont. In Seel steht ein Fachwerkhaus, das im Jahr 1374 erbaut wurde und zu den ältesten Fachwerkhäusern der Region gehört.
Thank you.
Das Endertor ist das mächtigste Tor neben dem Martinstor und dem Balduinstor, den drei noch erhaltenen Stadttoren der Kreisstadt Cochem. Und das Endertor rankt sich eine Sage nach, hier sollen Soldaten des sich auf dem Rückzug befindlichen Ritters Franz von Sickingen versucht haben, die Stadt Cochem zu stürmen. Die Bürger hielten ihre Stadttore aber fest verschlossen und die Angreifer lagerten auf den Wiesen des Endertales. Die Bürger überlegten, welche Taktik sie verwenden konnten, um die drohende Erstürmung und Plünderung der Stadt zu verhindern. Sie brachten alle verfügbaren leeren Weinfässer in den Innenhof des Endertores. Als die Angreifer das Tor aufbrachen, rollten ihnen große Mengen schwerer Weinfässer entgegen. Viele Soldaten wurden verletzt. Als sie erkannten, dass sämtliche Fässer leer waren, zogen sie sich zurück, da sie dachten, dass sie in einer Stadt mit leeren Weinfässern keine Beute machen können. Sehr interessant fanden wir auch den Bericht über die Senfmühle, die die Wilschreis besuchten. Unser Weg führte uns in die Endertstraße 18, wo sich die historische Senfmühle Dehren befindet. Sie zählt zu den ältesten Mühlen in Europa. 1931 wurden die Mühlen erstmalig in Belgien restauriert und betrieben. Im Laufe der Zeit wurden sie nach Holland verkauft, wo sie 1993 ihre Dienste einstellen mussten. Durch Zufall kamen diese technischen Denkmäler wieder nach Deutschland. Hier wurden sie liebevoll und zeitaufwendig restauriert und technisch general überholt. Am 1. Mai 2001 kam die erste Mühle in Cochem im produzierenden Senfmuseum zum Einsatz. Hier kann die über 200 Jahre alte Senfmühle unter fachkundiger Führung begutachtet, der Zubereitungsprozess kennengelernt und der fertige Senf verkostet werden. Der Bericht von Herrn Wilschrey geht noch weiter. Vielleicht lesen wir an einem anderen Sonntag noch daraus vor, denn wir wollen noch auf die Mail unseres Stammhörers Siegbert Gerhard eingehen. Liebe Freunde, hier kommen Empfangsberichte und Anmerkungen zum Programm. Ferner liebe Grüße mit einer schönen Ansichtskarte aus dem etwa 30 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main gelegenen Baden-Nauheim. Dort wird im Juli 2022 im Stadtteil Steinfurt das 47. Rosenfest gefeiert, ein Event der besonders schönen Art. 73 Siegbert. Besten Dank, lieber Herr Gerhard, für Ihre Berichte Nummer 239 bis 240. Dazu schrieb unser Hörer aus Frankfurt: Liebe Freunde vom Team vom Funk in Deutsch, der Empfang der deutschen IRIB-Sendung über den Verbreitungsweg Kurzwelle ist seit dem 21.12.2021 leider Geschichte. Als Ihr langjähriger Hörer, Monitor und DXer bedauere ich das noch immer sehr. Nach meinen Beobachtungen werden viele Sprachdienste über die Kurzwelle weiterhin ausgestrahlt. Warum also nicht auch das besonders gut gemachte deutsche IRIB-Programm? Die Musik aus den iranischen Provinzen mit all ihrer Vielfalt und Klangschönheit als auch die iranische Popmusik ist so viel mehr als nur ein Lückenfüller in der Hörerpostsendung, wenn mal weniger Post eingetroffen ist. Meine Frau Birgit Denker und ich sind von den tollen Musikeinspielungen begeistert. Schade für die Kurzwelle, es fehlt IRIB in Deutsch. Den digitalen Verbreitungsweg über das Internet werde ich dennoch ab und zu nutzen und schreibe Ihnen weiterhin einige Zeilen zu Ihrem ausgezeichneten deutschen Programm. Ich wünsche Ihnen nur das Allerbeste und bleiben Sie bitte alle gesund. 73 Siegbert Gerhard. Herzlichen Dank für Ihre netten Zeilen, lieber Herr Gerhard. Mehr als bedauern können auch wir den Wegfall der Kurzwellenausstrahlung nicht. Die Entscheidungen werden in anderen Etagen getroffen. Und die Gründe dafür sind auch für uns nicht immer ersichtlich. Herr Gerhard stellte noch eine Frage. In Bad Nauheim-Steinfurt wird vom 15. bis 18. Juli 2022 am 47. Steinfurter Rosenfest gefeiert. Einen Flyer habe ich beigefügt. Aus Frankfurt am Main senden Birgit Denker und Siegbert Gerhard euch blumige Rosengrüße. Was gibt es zum Thema Rosen, Gärten und Parks im Iran zu berichten? Rosen, Gärten und Parks haben auch hier bei uns in Iran eine große Bedeutung und manche Autoren sind der Ansicht, dass diese Kultur auch aus unserer Region kommt. Aktuell hat im Frühjahr die Damaszener-Rose oder Mohammadi-Rose, wie wir sie hier nennen, Saison. Vor allem im Herzen Irans, am Rande der iranischen Wüsten, liegen die bedeutenden Rosenanbaustätten Kashan oder auch Kerman. In der Nähe von Kashan, in Ramsar und in Niasar werden die zarten und wohlduftenden Rosen angebaut, aus denen das weltbekannte Rosenwasser sowie auch Rosenöl hergestellt wird. Jährlich kommen tausende Besucher, um dieses wunderbare und wohlduftende Geschehen der Rosenernte und Rosenwasserherstellung im Mai und Juni mitzuerleben und vor Ort das begehrte Gut für den eigenen Verbrauch oder als Geschenk zu erstehen. Auch zunehmend ausländische Touristen nehmen an diesem Ereignis teil und nach der Corona-Pause werden es bestimmt mehr sein als zuvor. Die Rosenernte erfolgt mit Beginn des Sonnenaufgangs und sollte vorwiegend in dieser Zeit erfolgen, denn die höher stehende Sonne, besonders in den Mittagsstunden, raubt den zarten Blüten ihren Duft. Die meisten Besucher der Rosenwasserherstellung verfolgen den Prozess, wenn die zarten Blüten kiloweise in großen Kupferkesseln im Wasser brodeln und nach diesem Prozess nichts mehr von ihrer Schönheit übrig bleibt als ihr Duft, der in dem destillierten Wasser, das aus den Kesseln aufsteigt und durch Abkühlung in anderen Gefäßen aufgefangen wird. In Kashan und den Orten in der Umgebung gibt es also viele Veranstaltungen im Frühjahr zur Zeit der Mohammadi-Rosenernte. 10 Tonnen Mohammadi-Blüten sind für die Gewinnung von 1 Kilogramm Rosenöl notwendig und aus einem Kilogramm der kostbaren Blüten können 1 bis 2 Liter Standard-Rosenwasser hergestellt werden. Das Rosenwasser aus Iran wird in viele Länder weltweit exportiert und dem berühmten Rosenwasser aus Ramsar widerfährt noch eine besondere Ehre, denn nicht nur die heiligen Mausoleen der Muslime in Iran werden mit ihm gereinigt, sondern auch das größte Heiligtum aller Muslime der Welt, nämlich die Kaaba, das Gotteshaus in Mekka, wird jedes Jahr zur Zeit der großen Pilgerfahrt, der größten religiösen Versammlung in der Welt, in einer besonderen Zeremonie mit Rosenwasser aus Ramsar gereinigt. Damit verabschieden wir uns nun für heute und wünschen Ihnen allen, wie immer, Khuda Hafiz, Gott schütze Sie. Thank you. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück Justo, außer dir, gesungen von Mohammad Ali Sader. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signparstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.